Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Lilly Hanssons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg.
Der geheimnisvolle Mann lächelte wissend. Ja, das habe ich. Und darüber hinaus hat Madame Jacques Alac bei mir angerufen und gesagt, dass ich heute noch Besuch bekommen werde. Er zeigte grinsend auf ein altes Bakelit-Telefon, das auf einem nicht minder altmodischen Schreibtisch in der Nähe stand. Ich hoffe, Bechet hat euch nicht zu viel Fahrgeld abgeknöpft, der alte Gauner. Er lachte. Die drei schüttelten verunsichert die Köpfe. Wo waren sie hier nur gelandet? In einer schäbigen Touristenfalle? Johnny fiel allerdings auf, wie in Crescentia Rausch eine Veränderung vor sich ging. Ihr Körper spannte sich, während sie begann, nervös auf der abgewetzten Sitzfläche hin und her zu rutschen. Er versuchte, Blickkontakt zu ihr herzustellen, ohne Erfolg. Ihre Augen waren fest auf die undurchsichtige Person vor ihnen gerichtet. »Ihr seid hier übrigens bei Professor Rufus Cleanhead, Music and Magic Healing«, »und das hier ist Catfish, der alte Mäuseschreck.« Der Mann tätschelte den Kater und ließ ihn zu Boden gleiten, wo Catfish flink hinter einem der Samtvorhänge verschwand. Professor Rufus Cleanhead sah seine drei Besucher erwartungsvoll an. Jedenfalls machte er hinter Bart und Sonnenbrille verborgen diesen Eindruck. »Was kann der Professor denn für euch tun? Aus welchem Grund habt ihr den beschwerlichen Weg hierher auf euch genommen?« Er war kein Einheimischer, bemerkte Johnny. Er hatte einen harten Akzent, der ihn deutlich von dem weichen Singsang der Bewohner Louisianas unterschied. Statt zu antworten, drehten Lorna und Johnny ihre Köpfe zu Crescentia Rausch, die sich seit ihrer Ankunft als eine Art Wortführerin etabliert hatte. Rausch jedoch schwieg und wirkte auf beunruhigende Weise abwesend. Wieder lachte der Professor. »Professor Rufus Cleanhead genügt es vollkommen, wenn ihr schweigt«, sagte er. »Er hat eure Schwingungen nämlich bereits aufgenommen.« Der Professor stellte sich direkt vor sie und bat sie, einzeln aufzustehen. Anschließend ging er vor jedem von ihnen in die Hocke, das Gesicht ganz nah an ihrem Körper. Langsam erhob er sich dann und nahm dabei jeden Zentimeter ihrer, wie er es nannte, Aura in sich auf. Lorna und Johnny wichen unwillkürlich zurück, als er sein Gesicht bis auf wenige Millimeter vor ihres schob und sie, ohne die Brille abzunehmen, eindringlich musterte. Schließlich war Crescentia Rausch an der Reihe. Und während der Professor Zentimeter für Zentimeter ihre Aura in sich aufnahm, geschah etwas sehr, sehr Seltsames mit ihr. Je weiter der Professor vor ihr aufstand, desto verspannter und nervöser wurde sie, bis schließlich ihre gesamte Gesichtsmuskulatur zu zucken begann. Das für sich genommen war bereits verstörend genug. Vollkommen beängstigend aber wurde es, als der Professor gleich darauf in ähnlicher Weise auf Rausch zu reagieren begann. Deutlich war zu sehen, wie jeder markante Muskel sich in ihm verspannte, wie ein Beben ihn erfasste, das zunahm, je weiter er sich Crescentia Rauschs Gesicht näherte. Was um alles in der Welt spielte sich zwischen den beiden soeben ab? Lorna und Johnny verfolgten gebannt, was geschah. Als die Gesichter der zwei sich beinahe berührten, war die Spannung, die von ihnen ausging, mit Händen greifbar. Es war pure Elektrizität. Und dann passierte es. Der Professor zuckte einen Schritt zurück und nahm langsam, als könne er nicht glauben, was er eben gesehen hatte, die Sonnenbrille ab. Und tatsächlich. Seine Augen zeigten einen vollkommen verunsicherten Ausdruck. Von seinen Mundwinkeln hatte ein nervöses Zucken Besitz ergriffen. Crescentia Rausch ihrerseits war weiß wie eine Wand. Der Professor schluckte und sagte schließlich unter großer Anstrengung und mit tonloser Stimme, »Crescentia.« Das Gesicht der Köchin blieb starr. »Ignatius.« Lorna und Johnny vergaßen zu atmen. Der Professor nickte. »Ignatius.« Sekunden später lagen er und Crescentia Rausch sich weinend in den Armen. Die Köchin schluchzte hemmungslos und auch über das Gesicht des Professors liefen Tränen. Lorna und Johnny verstanden die Welt nicht mehr. Mit weichen Knien ließen sie sich zurück auf das Sofa sinken. Minute um Minute hielten Crescentia Rausch und Professor Rufus Cleanhead einander fest umklammert. und es hatte den Anschein, als wollten sie einander nie wieder loslassen. Die Brust der Köchin wurde von einem heftigen Schluchzen geschüttelt. Lorna und Johnny spürten, wie ihnen ebenfalls Tränen kamen. Nach einer halben Ewigkeit, in der keiner der Anwesenden ein verständliches Wort gesprochen hatte, lösten die Körper der beiden sich voneinander. Und nun erfuhren Lorna und Johnny, welches Wunder sich soeben vor ihren Augen zugetragen hatte.
»Und ich dachte, ich sehe dich nie wieder«, schluchzte Crescentia Rausch.
Mit einem bereits völlig durchnässten Taschentuch wischte sie sich über das Gesicht.
»Dasselbe habe ich von dir gedacht.«
Professor Cleanheads Brust hob und senkte sich hektisch.
»Dann bist du also nicht im Kloster geblieben, sondern...« »Wie hätte ich das denn tun können, nach dem, was sie mit dir...«
Er brachte den Satz nicht zu Ende, sondern ließ seine Finger zärtlich über Rauschs Gesicht wandern.
»Ich habe so lange verzweifelt nach dir gesucht, und als ich dich nirgends gefunden habe, bin ich einer Einladung meines alten Studienfreunds Maxwell Bechet gefolgt. Ich wollte einfach alles hinter mir lassen und...«
»Bist doch dem Hokuspokus treu geblieben«, ergänzte Crescentia Rausch mit verheulter Stimme und strahlte dabei über das ganze Gesicht. Der Professor lächelte.
»Einem deutlich menschenfreundlicheren Hokuspokus aber«, sagte er. »Die Touristen lieben ihn und die Stadtbewohner auch. Sie schätzen vor allem meine deutsche Gründlichkeit bei den Beschwörungen.«
»Ach, Ignatius«, Crescentia Rausch musste lachen.
»Crescentia«,
die beiden fielen sich wieder in die Arme. Lorna und Johnny überkamen ein beklommenes Gefühl. So viel Liebe mit anzusehen war wunderbar, andererseits jedoch. In diesem Moment setzte Professor Rufus Cleanhead, alias Bruder Ignatius, seine Sonnenbrille wieder auf und bemühte sich, zu altem Ernst zurückzufinden.
»Die Schwingungen in diesem Raum verraten mir, dass hier noch jemand ist, dessen Herz meiner Hilfe bedarf.«
Er sah sie beschwörend an. Lorna und Johnny entgegneten nichts. Crescentia Rausch aber nickte stellvertretend für beide. Der Professor schritt zu seinem Schreibtisch. Dort stand auf ein silbernes Stativ montiert ein widerwärtig anzusehender Schrumpfkopf. Die Schädeldecke dieses Fetischs klappte er nun auf und entnahm der Schädelhöhle ein kleines Leinensäckchen. Damit bewaffnet schlenderte er zur Sofaecke.
»So, dann wollen wir mal mit der Therapie beginnen«, murmelte er und grinste vielsagend.
Mit geübten Fingern öffnete er das Säckchen, entnahm ihm eine Packung Zigarettenpapierchen und eine bestimmte Menge eines getrockneten und geriebenen Krauts, dessen scharfer Geruch Johnny umgehend verriet, worum es sich dabei handelte. Professor Rufus Cleanhead war soeben im Begriff, ihnen einen riesigen Joint zu bauen. Es dauerte keine Minute, da hielt er eine Tüte von der Größe seines eigenen Zeigefingers in den Händen. Selbstzufrieden zog er ein goldenes Feuerzeug aus der Hosentasche und entzündete sie an ihrem dickeren Ende. Johnny hatte, ob man es glaubt oder nicht, nie zuvor im Leben an einem Joint gezogen. Immer war er aus dem Raum gegangen, wenn seine Kollegen sich nach Feierabend zu entsprechenden Runden zurückgezogen hatten. Es war einfach nicht seine Welt. Diesmal jedoch wagte er nicht, sich zu enthalten, und nahm, als die Runde an ihm war, einen tiefen Zug. Nach allem, was er in den zurückliegenden Wochen und Monaten erlebt und überstanden hatte, sehnte sein Körper sich nach nichts mehr als nach totaler Entspannung, und die stellte sich unmittelbar ein. In seinem Kopf wurde alles weich und gedämpft. Der Raum begann sich sanft um ihn zu drehen. Wie durch Nebel hörte er Professor Cleanhead sagen:
»Ich weiß ein Lied, das wird euch heilen.«
Johnny verfolgte benommen, wie der Professor sich erhob, aus seinem Blickfeld verschwand und wenig später mit der Gitarre, die an das Skelett mit dem Kommunionskleid gelehnt gewesen war, zurückkehrte. Er nahm das Instrument auf den Schoß und legte den Kopf leicht in den Nacken. Seine Finger berührten die Saiten. Glasklar, wie gefrorene Sonnenstrahlen, schwebten die ersten Töne in Johnnys Ohr. Und während er sich noch an den wohltuenden Schwingungen berauschte, begann der Professor zu singen. Seine Gesangsstimme war um einiges tiefer als seine Sprechstimme. Ihr wohltuendes Timbre legte sich wie Balsam auf Johnnys geschundene Seele, und irgendwann gab er es auf, dem Sinn der gesungenen Worte zu folgen. In seinem Kopf war nur noch dieser wundervolle Klang, der auch dann nicht verschwand, als der Professor längst aufgehört hatte zu spielen.
Durch bleischwere und gleichzeitig federleichte Lieder sah Johnny, wie der Körper Professor Cleanheads sich über den von Crescentia rausbeugte, wie sie einander berührten, küssten, auf den Boden glitten und begannen, sich gegenseitig auszuziehen. Er verfolgte wie durch einen Schleier ihre rhythmischen Bewegungen, hörte ihre entrückten Laute und spürte, dass gerade etwas sehr Schönes im Gange war. Ein alles verschlingender Wunsch machte sich in ihm breit. Wie von selbst kippte sein Körper nach rechts. Seine Lippen fanden die Lornas von ganz alleine. Was folgte, war das jenseitigste und gleichzeitig gegenwärtigste, das er je in seinem Leben erfahren hatte. Bewegung, Geruch, Wärme, Klang, alles vermengte sich in seinem Bewusstsein zu einem einzigen ekstatischen Rausch, in dem nichts mehr zählte, als den anderen in all seiner Zerbrechlichkeit in sich aufzunehmen. Alle Ängste fielen von ihnen ab. Für einen Moment sah Johnny das Gesicht Miriams dicht vor seinem. Miriam küsste ihn und lächelte. Dann löste sich das Lächeln auf, verschwand, und dahinter kam Lorna zum Vorschein, ihre samtene Haut, von der er nun jeden Millimeter mit fiebrigen Lippen erforschte. Lorna erging es ähnlich. Sie versank in einem Meer aus Glück. Die Trauer über den Verlust ihrer Heimat, ihrer Familie, schien mit einem Mal erträglich, denn sie hatte in diesem Augenblick ein neues Zuhause gefunden. Und dieses Zuhause lag im Herzen jenes Mannes, der soeben völlig nackt bei ihr lag, auf ihr lag, in ihr war, Stunde über Stunde. Darum also nannten die Bewohner dieser Stadt ihre Heimat The Big Easy. Nebeneinander liegend, die Finger fest in denen des anderen verschränkt, schliefen sie schließlich ein. Das Sonar.
»Sie sieht fast aus wie neu, unsere alte Lady, was, Captain?«
Mouchon fingerte einen Zahnstocher aus der Brusttasche seiner Jacke und steckte ihn zufrieden grinsend in den Mund.
»Ob ich gute Laune habe? Vielleicht. Was passiert ist?«
»Nichts ist passiert, und ich finde, das ist in unserem Fall Anlass genug für gute Laune.« Sein Gesicht wurde nachdenklich.
»Was nicht heißen soll, dass New Orleans keine schöne Stadt ist. Sie ist schön, keine Frage, und es gibt einige Ecken dort, die ich wirklich gerne habe. Am liebsten aber ist sie mir, wenn sie von Achtern aus betrachtet kleiner und kleiner wird.«
Er zog geräuschvoll Luft durch die Nase und verstummte. Der Kapitän sah indes schweigend durch die Heckscheibe des Kommandostands und nickte abwesend. Mouchon ließ seinen Zahnstocher von einem Mundwinkel in den anderen wandern. Das Nachdenkliche in seiner Miene wich tiefer Besorgnis.
»Allerdings, dass wir diesmal davongekommen sind, hat nicht viel zu bedeuten. Im Gegenteil, er weiß, dass Elm im Besitz des Amuletts ist, und er wird nicht zögern, jemanden zu schicken, der es ihm zurückholt. Wir müssen auf der Hut sein.«
Mouchon beugte sich über den Kartentisch und fuhr mit dem Finger über die farbigen Linien auf dem vergilbten Papier.
»Wenn es uns gelingt, auf Kurs zu bleiben und das Wetter uns keinen Strich durch die Rechnung macht, haben wir bald die kubanische Küste vor uns. Lassen Sie uns zusehen, dass wir die Karibik hinter uns bringen. Das Gebiet zwischen dem 25. Breitengrad und dem Äquator gehört nicht zu meinen Lieblingsgewässern. Wenn ich ehrlich bin, sehnt sich mein Körper nach ein bisschen Ruhe. Ein Tag in der Hängematte, und man ist ein neuer Mensch. Aber wem sag ich das, Captain?«
Mouchon ließ von der Karte ab und stellte sich neben den Kapitän, der gedankenversunken das Treiben auf dem Achterdeck verfolgte. Er kniff abschätzig die Augen zusammen.
»Ich vermute, Ruhe wird auf unserem Schiff erst wieder einkehren, wenn wir diese beiden Verrückten losgeworden sind, was das Schicksal bitte bald geschehen lassen möge.«
Er sah von seiner erhöhten Position spöttisch auf Professor Stuyvesant und Professor Vierlinger hinunter, die die Arbeit an ihrem Sonar wieder aufgenommen hatten.
»Bin gespannt, welchen Körperteil Stuyvesant als nächstes einbüßt. Eins muss man den beiden lassen. Sie sind zäh wie ein Stück Trockenfleisch, und wenn sie nicht so bescheuert wären, gäben sie gute Matrosen ab. Würde mich nicht wundern, wenn sie mit dem Ding, das sie da bauen, tatsächlich eine Herde Tiere finden, die es gar nicht gibt.«
Mouchon lachte laut auf, nahm den Zahnstocher aus dem Mund und betrachtete nachdenklich die Spuren seiner Zähne auf dem nassen Holz.
»Sieht fast aus wie unsere Harpunen am Ende einer Pottwalljagd. Damals...«
Ein wehmütiger Schauer durchlief ihn, als er den Holzspieß von sich schnippte. Sein Blick wanderte die Reling entlang und blieb schließlich an einer Person hängen, die dort mit dem Rücken zu ihnen stand und reglos auf das weiß schäumende Wasser sah, das unter dem Rumpf hervorsprudelte.
Als Johnny sich wenig später ein Stück zur Seite drehte, erkannte Mousson etwas in seinen Händen, das ihn beunruhigte, sehr beunruhigte. Er raunte dem Kapitän eine knappe Entschuldigung zu und verließ eilig die Brücke.
»Heißt das Unterwassersonar nicht Unterwassersonar, weil man es unter Wasser anbringt, oder irre ich mich da, mein lieber Vierlinger?«
Professor Vierlinger legte seinen Schraubenzieher beiseite, erhob sich aus der Hocke und sah Professor Stuyvesant misslaunig und mit hochrotem Kopf an.
»Wenn Sie meinen, dass Sie das hier besser können als ich, nur zu, außer schlauen Sprüchen, habe ich von Ihnen heute ja noch keine nennenswerte Unterstützung erfahren.« »Lieber Vierlinger, jedes Unternehmen braucht ein geistiges Zentrum. Warum soll nicht jeder von uns beiden, den die Natur mit entsprechenden intellektuellen Mitteln ausgestattet hat, dieses Zentrum bilden? Und zweitens werden wir so, wie Sie den Apparat installieren wollen, damit höchstens einen Schwarm Seemöwen aufschrecken, aber keine Kanuga-Herde orten. Der Korpus des Sonars muss unterhalb der Wasserlinie liegen, sonst können wir das Ganze gleich bleiben lassen und Kaffee trinken gehen.«
Vierlinger wischte sich den Schweiß von der Stirn und ging mit umgedrehtem Schraubenzieher auf seinen Kollegen los.
»Wissen Sie, wo ich Ihnen dieses Ding hier gleich hineinramme?«
Stuyvesant wich erschrocken zurück.
»Derartiges Verhalten ist symptomatisch für das Niveau, auf dem Sie sich...«
Im selben Augenblick erschien Mousson auf dem Achterdeck und trieb die Streithähne wütend auseinander.
»Seien Sie froh, dass nicht ich es bin, der an Bord dieses Schiffes das letzte Wort hat. Sonst könnten Sie den Rest der Fahrt zwei Decks tiefer verbringen, im Arrest, wo Sie meiner Meinung nach hingehören.«
Vierlinger und Stuyvesant zogen die Köpfe ein und wandten sich schweigend wieder ihrer Arbeit zu. Wenn auch der Kapitän Herr über ihr Schicksal war, solange sie sich auf der Elmsfeuer befanden, fürchteten sie dennoch Mousson und das, was er im Zorn mit ihnen anzustellen in der Lage war. Der erste Offizier sah sie noch einmal drohend an und ging dann weiter. Was er zu erledigen hatte, war wichtiger, um einiges wichtiger. Johnny ließ abwesend die goldene Kette durch seine Finger gleiten. Sein Haar war vom Wind zerzaust.
»Na, Doktor, ein schöner Abend heute, nicht wahr? Ein Licht wie dieses gibt es auf der ganzen Welt kein zweites Mal.«
Johnny fuhr erschrocken auf, als habe man ihn unmittelbar aus einem Traum geholt. Er nickte verwirrt. Mousson lehnte sich neben ihn an die Reling.
»Sie sollten das hier nicht so offen herumtragen, besonders nicht, wenn Sie sich auf dem Oberdeck aufhalten«, sagte er, ohne den Blick von der Horizontlinie zu nehmen. »Es könnte Dinge in Gang setzen, die wir... Stecken Sie es lieber weg, bitte.«
Johnny tat, worum Mousson ihn bat. Dem Offizier schien es ernst damit zu sein. Gleichzeitig spürte er, wie jenes flaue Gefühl zu ihm zurückkehrte, das er inzwischen überwunden geglaubt hatte. War das nun die Gelegenheit, auf die er so lange gewartet hatte? Konnte er Mousson vielleicht jetzt dazu bringen, ihm zu verraten, was auf diesem Schiff vor sich ging, woher all das Furchtbare kam, das sie seit Beginn der Reise erlebt hatten, wer dafür verantwortlich war und schließlich, welche Rolle er, Johnny Elm, in diesem Spiel spielte? Er räusperte sich zaghaft, doch Mousson kam ihm zuvor.
»Sie denken, ich weiß, was mit Ihnen und uns vorgeht, seitdem Sie dieses Schiff betreten haben, nicht wahr, Doktor?«
Johnny schwieg.
»Es gab Phasen auf dieser Fahrt, da hätten Sie damit zweifellos recht gehabt. Aber es haben sich ein paar Dinge geändert, grundlegend geändert, und alles, was bisher...«
Er wurde unterbrochen. Ein hoher, singender Ton breitete sich über Deck aus. Gleich darauf hörte man ein überschwängliches Jauchzen. Johnny und Mousson drehten sich verwundert um und sahen Professor Stuyvesant und Professor Vierlinger aufgeregt auf den Planken tanzen. Ihnen war es offenbar gelungen, ihr Sonar in Gang zu bringen. Als sie Moussons strengen Blick bemerkten, verstummten sie augenblicklich. Der Steuermann schüttelte enerviert den Kopf und wandte sich zurück zu Johnny. Seine Miene war mit einem Mal wie versteinert.
»Kommen Sie heute nach Sonnenuntergang wieder hierher, Doktor«, sagte er leise. »Dann haben wir Ruhe und ich erzähle Ihnen, was ich weiß.«
Mit diesen Worten ging er davon und ließ Johnny alleine an der Reling zurück. Der Rest des Nachmittags verging quälend langsam. Das Singen des Sonars war auch unter Deck deutlich zu vernehmen. Seit Mousson versprochen hatte, ihm Antworten auf seine Fragen zu geben, plagte Johnny ein unangenehmes Stechen im Magen. So sehr er dem Moment der Klarheit auch entgegenfieberte, so sehr fürchtete er sich davor, in Abgründe zu blicken, denen er nicht gewachsen war. würde er stark genug sein, dem Dunkel, das sie umgab, sehenden Auges entgegenzutreten, ihm gar zu widerstehen? War es nicht manchmal besser, ja sogar lebensrettend, nicht zu viel zu wissen? Seine Hände ballten sich in den Hosentaschen zu Fäusten und lösten sich wieder. Heute Nacht würde er sich der Wahrheit stellen, mit all ihren Konsequenzen. Zuvor jedoch würde er sich auf der Krankenstation mit Tabletten gegen seine quälenden Magenschmerzen eindecken. Ein wohliger Schauer überlief ihn bei dem Gedanken daran, dass Lorna dort sein würde, und ließ ihn seine Schritte auf dem Weg dahin beschleunigen. Jemand kam ihm auf dem dämmerigen Korridor entgegen. Es war Mommsen. Mit einer Hand balancierte er ein rundes Tablett. Darauf befanden sich ein leeres Glas und einige liebevoll arrangierte Sandwiches. In der anderen Hand hielt er eine jener Flaschen edlen Cognacs, die allein einer Person auf dem Schiff zugedacht waren. Johnnys Gesichtsausdruck verfinsterte sich. Als Mommsen sich wortlos an ihm vorbeidrückte, roch er dessen holziges Aftershave. Mit einem Mal herrschte eine atmosphärische Kälte auf dem Gang, die nicht vom an Deck vorherrschenden Wetter herrührte. Wenn Mommsen sich zu einem Knecht des Bösen machte, durfte er nicht mehr auf Johnnys Freundschaft zählen. Mit versteinerter Miene setzte Johnny seinen Weg fort, ohne zu bemerken, dass Mommsen in diesem Moment stehen geblieben war und ihm mit einer verzweifelten Traurigkeit in den Augen hinterhersah.
»Den Mann nenne mir Muße, den Vielgewandten, der gar viel umgetrieben wurde, nachdem er Trojas heilige Stadt zerstörte. Von vielen Menschen sah er die Städte und lernte kennen ihre Sinnesart. Viel auch erlitt er Schmerzen auf dem Meer in seinem Mute, bestrebt sein Leben zu gewinnen, wie auch die Heimkehr der Gefährten.«
Crescentia Rausch hob den Blick von den Seiten eines Buchs, das vor ihr auf dem Küchentisch lag, und setzte ihre Lesebrille ab.
»Das sind die ersten Sätze der Odyssee von Homer. Schön, oder?«
Rosina saß ihr gegenüber und hielt mit beiden Händen ihre Lieblingstasse fest, aus der es intensiv nach Schokolade duftete.
»Dieser Odysseus, von dem hier die Rede ist, musste auch seine Liebe zurücklassen und hat sie erst nach 10 Jahren Krieg und weiteren 10 Jahren Irrfahrt wiedergesehen.«
Crescentia Rausch seufzte.
»Na, ich hoffe, bei mir und Ignatius geht's ein bisserl schneller.«
Sie seufzte noch einmal.
»Immerhin hat er mir versprochen, in New Orleans auf mich zu warten.«
Versonnen sah sie vor sich hin.
»Andererseits weiß ich nicht so recht, ob das wirklich etwas für mich ist. Music and Magic Healing. Was denkst du?«
Rosina antwortete mit einem lauten Schlürfen.
»Naja, wie es aussieht, muss ich das ohnehin nicht sofort entscheiden. Aber wieso erzähle ich das eigentlich dir? Du bist dafür noch viel zu klein.«
Sie lächelte.
»Sei froh.«
Rosina lehnte sich über die Tischplatte und betrachtete neugierig die Schrift in Crescentia Rauschs Buch.
»Das sind griechische Buchstaben. Die sehen ein bisserl aus wie eure kyrillischen, was?«
Sie setzte die Brille wieder auf.
»Soll ich dir noch ein Stück vorlesen?«
Rosina ließ sich auf die Eckbank zurückfallen und nickte. Ihre Nase verschwand wieder in der Tasse.
»Also, dann wollen wir mal sehen, wo wir stehen geblieben.«
Crescentia Rausch hob irritiert den Kopf, wie ein Tier, das Witterung aufnimmt.
»Was ist das eigentlich für ein komischer Ton? Das klingt ja wie das Singen der Sirenen. Oder hat dein Vater wieder einmal etwas damit zu tun?«
Sie steckte sich 2 Finger in die Ohren.
»Das ist ja richtig unangenehm.«
Als Johnny die Krankenstation betrat, streckte Lorna ihm in äußerst verlockender Pose das Hinterteil entgegen. Sein Puls schnellte augenblicklich in die Höhe und sein höfliches Räuspern klang eine Spur zu heiser. Lorna drehte sich überrascht um und errötete, als sie seinen verträumten Blick sah. Verschämt zog sie ihr T-Shirt bis oberhalb der Knie.
»Was gibt es da zu glotzen? Mir sind nur 2 Ampullen unter den Schrank gerutscht.«
Er entgegnete nichts und sah sie einfach nur an. Seine Augen strahlten. Seit sie bei Professor Cleanhead zum ersten Mal miteinander geschlafen hatten, gab es so viel, das er ihr sagen wollte. Doch jedes Mal, wenn der Moment günstig schien, kam es im überwältigenden Durcheinander der Gefühle doch anders. So auch diesmal. Lorna tänzelte auf ihn zu und erhob sich leicht auf die Zehenspitzen. Gierig suchten ihre Lippen nach seinen. Ihre Zunge glitt in seinen Mund und ihre Hände nestelten an seinem Gürtel. Er spürte, wie eine Welle des Glücks sich über ihm brach. Gleichzeitig jedoch fühlte er auch noch etwas anderes. Schmerzerfüllt stöhnte er auf. Verunsichert ließ sie von ihm ab. »Was ist? Ich hab doch noch gar nicht angefangen.« Er lächelte gequält.
»Nein, das hast du. Entschuldige bitte, es ist nur mein Magen.«
Kreisrund und tiefrot senkte sich die Sonne über dem Horizont herab. Als er die Luke zum Achterdeck öffnete, fiel Johnny auf, dass der Ton des Sonars gedämpfter klang als in den Stunden zuvor. Es waren keine 5 Minuten vergangen, seitdem Lorna ihn geweckt hatte. Splitternackt, nur mit einem dünnen Laken bedeckt, hatte er auf dem Boden der Krankenstation gelegen und sie neben ihm, ein Bein über seines geschlagen. Suchend sah er sich um. Professor Stuyvesant und sein Kollege Vierlinger waren nirgends auszumachen. Das Sonar war ebenfalls verschwunden. Vermutlich war es den beiden gelungen, das Gerät zu Wasser zu lassen, und nun warteten sie bei einigen Gläsern Kräuterschnaps in der Kombüse auf erste Ortungserfolge. Die zwei waren wirklich seltsame Vögel, und es war gut, dass sie in diesem Moment nicht in der Nähe waren. So kämen sie ihm wenigstens nicht in die Quere. In wenigen Augenblicken würde er das Geheimnis der Emsfeuer erfahren und vielleicht, so hoffte er bang, auch den Grund, warum sein Vater ihn und seine Mutter damals verlassen und ihre Familie zerstört hatte. Fast 30 Jahre war das inzwischen her. Er registrierte, wie das Stechen, das Lornas Tabletten bislang wirkungsvoll unterdrückt hatten, in seinen Magen zurückkehrte. Sein Herz schlug bis zum Hals und seine Muskeln verhärteten sich. Wieder spähte er umher. Wo war Mousson? Hatte er ihn versetzt? Nein, da vorne im Halbschatten wartete eine Gestalt. Größe und Körperhaltung ließen keinen Zweifel zu. Es war Mousson. Langsam, jeden seiner Schritte prüfend, ging Johnny auf ihn zu. Seine Hände waren kalt und feucht. Keine 10 Meter war er mehr von Mousson entfernt und von der Wahrheit. Der erste Offizier drehte ihm den Rücken zu. Noch schien er ihn nicht bemerkt zu haben. Das Rauschen des Windes, das Brausen des Heckwassers und das Summen des Sonars übertönten seine ohnehin leisen Schritte. Zudem wirkte Mousson tief in Gedanken. Johnny überlegte, ob er sich bemerkbar machen sollte. Doch dazu kam es nicht. Wie aus dem Nichts schoss in diesem Moment etwas, das in Johnnys entsetzter Wahrnehmung wie 2 gewaltige Tentakel aussah, von außen über die Brüstung, schlang sich um Moussons Oberkörper und riss diesen, bevor Johnny überhaupt kapiert hatte, was geschah, über Bord. Völlig geräuschlos ging das alles vonstatten. Kein Schrei, kein dumpfes Aufschlagen auf dem Wasser, nichts. Und dann gespenstische Stille. Als es Johnny gelang, sich aus seiner Schockstarre zu befreien, rannte er hinüber zu der Stelle, an der Mousson noch eben gestanden hatte. Er war weg. Im Wasser, das sich dunkel vor Johnny ausbreitete, war nichts mehr von ihm zu sehen. Und auch nicht von dem, das ihn geholt hatte. Das Herz der Karibik. Der nächste Morgen war grau und wolkenverhangen. Die ganze Nacht über hatten Johnny, Brovny und Mommsen das Wasser mit einem Scheinwerfer abgesucht, in der Hoffnung, einen Hinweis auf Moussons Verbleib zu finden. Vergeblich. Auch die Suche mit dem Beiboot hatte keinen Erfolg gebracht. Wie ein schwarzes Leichentuch hatte die See sich über dem ersten Offizier ausgebreitet. Alle auf der Brücke schwiegen, nachdem Johnny noch einmal den unheimlichen Vorgang geschildert hatte. Der Kapitän starrte wie so oft abwesend aus dem Fenster. Neben ihm standen mit gesenkten Köpfen Professor Stuyvesant und Professor Vierlinger. Mommsen schritt, die Gesichtszüge verhärtet, vor ihnen auf und ab.
»Ich denke«, sagte er, »Sie werden mir zustimmen, dass das, was sich heute Nacht unserem Schiff genähert und Herrn Mousson in die Tiefe gerissen hat, von den Wellen ihres Sonars angelockt wurde.«
Niemand entgegnete etwas. Die beiden Forscher wagten nicht, sich zu rühren. In ungemindert strengem Ton fuhr Mommsen fort.
»Und ich bin mir sicher, stellvertretend für unseren Kapitän zu sprechen, wenn ich Ihnen hiermit befehle.«
Er machte eine kleine Pause.
»Diese unheilvolle Apparatur unverzüglich zu demontieren!«
In Mommsens Ton hörte man die Genugtuung dessen, der jahrelang den Befehlen anderer gehorcht hatte und sich nun endlich selbst am Ruder wähnte. Stuyvesant und Vierlinger hoben den Blick und sahen erwartungsvoll auf den Kapitän. Würde er den Stab über sie brechen und mit einem Kopfnicken die Ergebnisse jahrelanger Forschungsarbeit vernichten? Der Kapitän jedoch machte den Eindruck, in Gedanken weit weg zu sein, und keinem der Anwesenden stand es zu, ihn in diesem Zustand zu behelligen. Mommsen durchbrach schließlich mit einem gehauchten »Captain« die quälende Stille. Er erhielt keine Reaktion. Stattdessen begann der Körper des Kapitäns, zunächst kaum merklich, schließlich für alle sichtbar zu zittern, so als sei in diesem Moment ein furchtbarer Schmerz in ihn gefahren. Ächzend schloss er die Augen. Die Umstehenden überlief ein kalter Schauder. Als er sie wieder öffnete, richtete er den Blick fest auf Stuyvesant und Vierlinger. Abermals drang ein tiefes Seufzen aus seiner Brust. Dann drehte er sich zu Mommsen um und nickte. Wie in einem Treibhaus staute sich die karibische Hitze unter einer dichten Wolkendecke. Kein Windhauch strich über Deck und verschaffte Linderung. Auf Johnnys Hemd zeichneten sich dunkle Schweißflecken ab. Gesicht, Arme und Beine waren von einem klebrigen Film überzogen. Lornas Körper hingegen machte die unerträgliche Schwüle nichts aus. Seit fast 2 Stunden lag sie nun schon, die Augen geschlossen, auf einem Handtuch und döste. Gleichmäßig hob und senkte sich ihr Brustkorb. Wenn es in ihrem Inneren irgendeinen Aufruhr gab, ließ sie sich davon nach außen hin nichts anmerken. Johnny war dazu nicht in der Lage. Kaum hatte er sich neben ihr niedergelassen, in fester Absicht, sich von den Anstrengungen der nächtlichen Suche zu erholen, begann es in seinem Kopf zu rumoren. Dann sprang er auf und tigerte ruhelos umher. Von der Bugspitze zum Treppenaufgang der Brücke, an dem geknickten und verteuten Ladebaum vorbei und wieder zurück, während ihm der Saft aus jeder Pore troff. Wie dicht war er davor gewesen, das Geheimnis der Elmsfeuer und das Rätsel seines auf See verschollenen Vaters zu lüften. Wer oder was, schlussfolgerte er, hatte Mousson also rechtzeitig zu sich geholt, bevor er zum Verräter werden konnte? Jemand, der nicht wollte, dass man ihm, Johnny Elm, die Wahrheit sagte? Die Wahrheit. Was war das, die Wahrheit? Abrupt blieb er stehen. Er musste sich dringend einem vertrauten Menschen mitteilen, sonst zerriss es ihn innerlich. Er sah hinunter auf Lorna. Sie lag unverändert da, atmete tief und tat keinen Mucks. Er räusperte sich lautstark. Träge schlug Lorna die Augen auf und blinzelte gegen das Licht. »Johnny, was ist mit dir?« »Sag es ihr«, dröhnte es in seinem Kopf. »Sag ihr, dass du gestern Nacht an Deck gegangen bist, um dich mit Mousson zu treffen, um endlich zu erfahren, wer du bist.« »Ja, darum ging es doch.« Er wollte wissen, wer er in Wahrheit war. Er wollte nicht länger jener Mensch bleiben, von dem seine Mutter ihm all die Jahre vorgemacht hatte, dass er es war. Sag es ihr. Du vertraust ihr doch, oder etwa nicht? Er zuckte mit den Schultern. Ach nichts, es ist nur die Hitze. Sie macht mich völlig konfus. Du Armer, komm, leg dich zu mir. Ich kraule dir ein bisschen den Rücken. Sie schloss wieder die Augen. Nein, er konnte sich jetzt nicht zu ihr legen. Sein Blut kochte, sein Hirn war kurz davor zu explodieren. Warum ging jetzt kein Unwetter auf sie nieder, das die Luft reinigte und ihm zumindest wieder zu klarem Verstand verhalf? Die Luke in der Nähe wurde geöffnet und Mommsen erschien auf dem Vorderdeck. Das Kinn in typischer Weise vorgereckt, kam er auf sie zu und begann distanziert. »Ich wollte Sie lediglich davon in Kenntnis setzen, dass wir in Kürze die Insel Oblivia erreichen, wo wir auf Anweisung des Kapitäns unsere Suche nach Herrn Mousson fortsetzen werden. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich schwimmend dorthin gerettet hat.« Johnny hörte Mommsens affektierten Ton, sah seinen aufrechten Gang, die trotz der Hitze perfekte Kleidung, das sauber gescheitelte Haar und in seiner Hand eine ungeöffnete Cognacflasche. In diesem Moment legte sich ein Schalter in ihm um. Alle Beherrschung fiel von ihm ab. Wie vom Teufel besessen sprang er auf Mommsen zu, packte ihn an seinem gestärkten Kragen, roch ein weiteres Mal das markante Aftershave und starrte in das selbst im Erschrecken noch hochmütige Gesicht. Dann drückte er zu, drückte Mommsen mit aller Kraft die Kehle zu. »Von dir lasse ich mich nicht länger verarschen, du Sau. Verrat mir endlich, wer du bist, wer ihr alle seid, und dann fahrt meinetwegen zur Hölle und lasst mich ein für alle Mal in Ruhe.« Geifer stand ihm vor dem Mund. Seine Schläfen hämmerten, als er den Griff um Mommsens Hals verstärkte. Das tiefe Rot in dessen Gesicht ging in ein bläuliches Weiß über. Mommsen röchelte und verdrehte die Augen. Johnny fühlte, wie jemand ihm in den Rücken sprang und versuchte, ihn zurückzureißen. »Johnny, hör auf! Lass ihn los, bitte!« Es war Lorna. Widerwillig lösten seine Hände sich. Mommsen sank wie ein Sack zu Boden und schnappte würgend nach Luft. Johnny sah unverwandt auf ihn herab. Mommsen hob den Kopf. Seine Haut war fahl, seine Augen von einem Netz geplatzter Adern überzogen. In seinem Blick entdeckte Johnny plötzlich eine Verletzlichkeit, die ihn zutiefst verunsicherte. Mommsen öffnete die gesprungenen Lippen und krächzte:
»Frag sie selbst.«
Dann erhob er sich schwankend und taumelte keuchend davon.
»Frag sie selbst.« Diese Worte hallten in Johnnys Kopf nach, als er wie eine Marionette an unsichtbaren Fäden durch den Korridor ging, der zu von Adlers Kabine führte. Mommsen musste von Adler gemeint haben, alles andere ergab keinen Sinn. Was aber sollte er sie fragen? Warum Mommsen ihr bedingungslos gehorchte, obwohl es ganz offensichtlich seine eigene Seele zersetzte? Mit Schaudern erinnerte Johnny sich, wie verzweifelt Mommsen ihn angesehen hatte. Ein Flehen hatte in seinem Blick gelegen, ein Flehen, das nicht ihm, Johnny, gegolten hatte, sondern jemandem, der weit mehr Macht über ihn besaß als der, der ihm in diesem Moment die Kehle zudrückte. Johnnys Schritte verlangsamten sich. Als er von Adlers Tür erreichte, blieb er stehen. Sein Herz schlug schnell. Würde er sie dort drinnen tatsächlich antreffen? Und wenn ja, in welcher ihrer vielen Gestalten? Zögernd hob er die Hand, um anzuklopfen. Noch einmal hielt er inne. Wieso anklopfen? Er würde den Raum hinter dieser Tür in jedem Fall betreten. Die Zeiten ängstlichen Zauderns waren vorbei. Seitdem er an Bord gekommen war, hatte er unsägliche körperliche und seelische Qualen erlitten, hatte das Böse gesehen und dem Tod in den Rachen gegriffen. Was sollte ihn jetzt noch schrecken? Seine Hand senkte sich wieder. Seine Finger legten sich um den kalten Messingknauf, als er hinter sich die schönste Stimme hörte, die er sich vorstellen konnte. »Tu es nicht.« Lorna legte ihm ihre Hand auf die Schulter und wiederholte flüsternd: »Tu es nicht, bitte.« Er drehte sich langsam zu ihr um. In seinem Gesicht wechselten sich Erleichterung und Verzweiflung ab. Nun begann auch er am ganzen Leib zu zittern. Lorna legte beide Arme um seine Taille und schmiegte ihren Kopf fest an seine Brust. Beruhigend redete sie auf ihn ein, in einer Sprache, die er nicht kannte. Und während sie dies tat, zog sie ihn Schritt für Schritt, Meter für Meter von der Kabine fort, den Gang entlang, eine Treppe hinab, bis zu seiner eigenen Tür. Willenlos ließ er es geschehen. Ohne ihn loszulassen, öffnete Lorna seine Kabinentür und schob ihn vor sich her hinein. »Leg dich hin«, sagte sie leise, während sie von innen abschloss. »Ruh dich aus. Ich bleibe bei dir, bis du eingeschlafen bist.« Kräftige Sonnenstrahlen brachen sich im Glas des Bullauges und streuten ihr flirrendes Licht über den Kabinenboden. Als Johnny erwachte, hatte er das Gefühl, tagelang geschlafen zu haben. Sein Kopf war schwer wie Blei, seine Zunge lag taub und übelschmeckend im Mund. Ein Blick auf das Display seines Handys versicherte ihm allerdings, dass er nur 3 Stunden weggetreten gewesen war. Schwerfällig stand er auf, ging hinüber zum Waschbecken und putzte sich die Zähne. Als er sein Gesicht lange genug mit kaltem Wasser benetzt hatte, kam er wieder zu sich. Er stellte sich vor das kleine runde Fenster und rieb sich die Augen. Keine 200 Meter entfernt sah er einen tropischen Strand, wie ihn kein Reiseveranstalter besser in Szene hätte setzen können. Strahlend weißer Sand, smaragdgrünes, glasklares Wasser, in dem die Umrisse exotischer Fische schimmerten, und hinter dem Strand eine Wand aus sanft geneigten Palmen, deren spitze Blätter sich im Wind wiegten. Das musste die Insel Oblivia sein, von der Mommsen gesprochen hatte. Johnny hob seinen rechten Arm und roch an seiner Achselhöhle. Mit verzogenem Gesicht öffnete er seinen schmalen Spind und entnahm ihm ein frisches T-Shirt. Eine dicke Schicht Deodorant und neue Kleidung konnten bei dem Klima nicht schaden. Als er sich auf diese Weise frisch gemacht hatte, zog er die Kabinentür auf und ging hinaus auf den Flur. Alles war ruhig. Wenn er die Augen schloss, konnte er fühlen, wie das Schiff sich in der Dünung wiegte. Klapp, klapp, klapp klangen seine Schritte auf dem Metallboden. Er wollte an Deck nachsehen, wo die anderen waren. Wobei ihn vor allem eine Person interessierte, zu der die Sehnsucht ihn mit unerbittlicher Hand zog. Gleich darauf öffnete er die Luke zum Achterdeck. Der Himmel dahinter war strahlend blau. Crescentia Rausch war die erste, die ihm begegnete. Sie trug einen riesigen Korb voll mit exotischen Früchten und schien bester Laune.
»Ich sag Ihnen, sowas haben Sie noch nicht gesehen. Dagegen ist die Obstabteilung von Dallmayr in der Dienerstraße ein...«
Sie rang um Worte. Doch Johnnys Aufmerksamkeit galt inzwischen längst einer anderen. Lorna nämlich war hinter der Köchin um die Ecke gebogen. Als sie ihn sah, lächelte sie. Johnny stutzte. Es war etwas in diesem Lächeln, das ihn irritierte. Nein, das ihn beunruhigte. Erst recht, als Lorna ohne den Anflug eines ironischen Untertons sachlich zu ihm sagte, »Na, Herr Dr. Elm, da haben Sie wirklich etwas verpasst.« Sie biss in eine gelbe Frucht und seufzte, »Hm, köstlich.« Dann hielt sie inne und überlegte, »Wenn es Ihnen recht ist, mache ich mich vor dem Abendessen noch daran, unsere restlichen Verbandsmullbestände zu erfassen und die Infusionsflaschen zu zählen.« Erneut biss sie in ihre Frucht und schlürfte den Saft durch die Zähne. Was war nur in sie gefahren? Hielt sie diese Art zu scherzen für komisch? Wenn ja, verstand Johnny die Komik nicht. Verunsichert sah er ihr in die Augen. Doch so sehr er auch in ihnen suchte, er fand dort lediglich Freundlichkeit, aber keine Liebe mehr. Licht aus der Tiefe. Sehr geehrter Professor Block, vielen Dank für Ihre letzte überaus wohltuende Nachricht. Es gibt mir Mut zu wissen, dass zu Hause ein paar Menschen sich an mich erinnern. Es fällt mir zunehmend schwer, mir vorzustellen, dass es irgendwo auch noch ein richtiges, ein normales Leben gibt. Denn hier ist nichts normal. Und ich neige, wenn ich dies feststelle, weder zu Übertreibung noch zu Hysterie. Vollständig in das Tippen einer Antwortmail vertieft, saß Johnny auf der Bettkante. Sein Oberkörper war leicht nach vorne geneigt. So schrieb er sich seine Ängste und Zweifel von der Seele. Er berichtete vom Verschwinden Moussons 3 Nächte zuvor und seinem Verdacht, nein, seiner Überzeugung, es könne sich dabei um etwas anderes gehandelt haben als einen Unfall. Jedes seiner Worte prüfte er, während er schrieb, darauf nicht doch zu überzogen gewählt zu sein. Er war Naturwissenschaftler und als solcher fühlte er sich einer wahrhaftigen und objektiven Darstellung von Umständen verpflichtet. Das war nicht leicht angesichts von Ereignissen, die seine Vorstellungskraft derart weit überstiegen. Zudem wollte er nicht, dass Professor Block, der immerhin die 70 bereits überschritten hatte, sich mehr als nötig um ihn sorgte. »So verbleibe ich also«, schrieb er abschließend, »mit den besten Grüßen und in der Hoffnung auf eine baldige Antwort. Ihr Johnny Elm.« Als die letzten Buchstaben auf dem Display erschienen waren, legte er das Smartphone beiseite und streckte seinen Rücken durch. Er hörte, wie seine Wirbel knackten. Dann nahm er das Telefon wieder zur Hand und überflog noch einmal das Geschriebene. Jedes Zeichen saß an der richtigen Stelle. Sein Daumen schwebte bereits über der Sendentaste. Doch noch hielt ihn etwas zurück. Geräuschvoll sog er Luft durch die Zähne und überlegte. Wieso erzählte er Block nicht, was ihn im Innersten am meisten bedrückte? Sein Mentor hatte ihn doch ausdrücklich dazu aufgefordert, das zu tun. Warum zögerte er? Während er darüber nachgrübelte, sortierte er gedankenversunken einen Stapel loser Zettel, auf denen sich handschriftliche Notizen zu Recherchen befanden, die er in der Nacht zuvor im Internet betrieben hatte. Er gab sich einen Ruck, öffnete noch einmal die E-Mail-Maske und fügte hinzu, »Wenn es nicht zu anmaßend ist, verehrter Professor Block, würde ich Sie an dieser Stelle gerne um Ihren Rat in einer fachlichen Angelegenheit bitten.« Ist Ihnen in Ihrer gesamten Laufbahn jemals ein Fall von Amnesie begegnet, für die kein klarer Auslöser, wie etwa ein posttraumatischer Zustand, nachweisbar war und die sich zudem lediglich auf die... Johnny zögerte und dachte über die richtige Ausdrucksweise nach. Dann tippte er, und die sich zudem lediglich auf die emotionale Wahrnehmung der betroffenen Person erstreckt. Noch einmal überprüfte er die wenigen Zeilen auf ihre Richtigkeit. Dann drückte er auf Senden. Lornas Namen hatte er verschwiegen. Was nützte es, seinen Mentor mit unnötigen Details zu versorgen? Wenn es eine Antwort auf seine Frage gab, würde Block sie finden. Er musste einfach abwarten. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass es höchste Zeit war, die Krankenstation aufzusuchen. Er hatte Lorna versprochen, sie bei ihrer Inventur zu unterstützen, auch wenn ihm ihre Gegenwart das Herz zerriss. Die Tür zum Kommandostand wurde quietschend geöffnet. Der Kapitän sah überrascht von seinen Karten auf. Mommsen nahm Haltung an. »Verzeihen Sie die Störung, Captain. Ich wollte mich nur erkundigen, ob Sie Ihr Mittagessen vor Ort einnehmen.« Während er dies fragte, wurde Mommsen sich der Tatsache bewusst, dass es seit Moussons Verschwinden niemanden gab, der den Kapitän bei seiner Arbeit ablöste. Deshalb stellte er sich sogleich hinter das Steuerruder und brummte seemännisch: »Nun ja, ich bin zwar kein studierter Navigator und Nautiker, unsere alte Elmsfeuer eine Weile auf Kurs zu halten, traue ich mir aber durchaus zu. Wenn Sie also eine Pause benötigen, Captain...« Er nickte dem Kapitän jovial zu. Um dessen Mundwinkel spielte ein Lächeln. »Und natürlich«, fuhr Mommsen fort, »stehe ich Ihnen auch sonst zur Verfügung, wenn Sie Botengänge zu erledigen haben oder jemanden brauchen, der Ihnen einfach nur ein bisschen Gesellschaft leistet. Nun ja, zumindest so lange...« Er ließ seine Finger über das fein gemaserte Holz des Steuerrads gleiten und legte betrübt die Stirn in Falten. »Was denken Sie, Captain? Besteht noch Hoffnung, dass wir Herrn Moussant wiederfinden, lebend?« Er ging hinüber zum Kartentisch, an dem der Kapitän stand, und sah zu, wie dessen Zeigefinger langsam eine ausgebleichte blaue Linie entlangfuhr, bis zu einer Stelle, an der eine winzige Inselgruppe auf dem faltigen Papier verzeichnet war. »Die Rabiden«, las er. Die Schrift war nur noch schwer zu entziffern. Der Kapitän nickte. Es war für Johnny kaum zu ertragen, Lornas Hände dabei zu beobachten, wie sie Päckchen für Päckchen steril verpackte Mullbinden auf der Untersuchungsliege sortierten. Jene Hände, die noch vor kurzem seinen Körper mit größter Gewissenhaftigkeit erforscht und dabei selbst die kleinste Nervenfaser zum Vibrieren gebracht hatten. Was war nun mit ihr geschehen? Ein schmerzhafter Anfall von Sehnsucht und Verzweiflung schüttelte ihn. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Doch Lorna schien davon keine Notiz zu nehmen. Sie war vollkommen in ihre Arbeit vertieft. Nur einmal hatte sie ihn besorgt angesehen. Sofort hatte Johnny gehofft, ihre Erinnerung würde zurückkehren. Doch sie hatte nur gesagt, »Ist Ihnen nicht gut, Herr Dr. Elm? Macht Ihnen vielleicht der Kreislauf wieder Probleme?« Dann hatte sie ihm Traubenzucker angeboten. Noch im selben Moment war alle freudige Erwartung wie ein Kartenhaus kollabiert. Es klopfte an der Tür.
»Entschuldigung, Doktor. Störe ich?«
Johnny schüttelte den Kopf. Borovny schob die kleine Rosina vor sich durch die Tür, ging die Krücke unter der Schulter zu einem freien Stuhl und ließ sich darauf nieder. Johnny strich Rosina über den Kopf und ging neben Borovny in die Hocke. Lorna sortierte derweil weiter Verbandspackungen. »Was können wir für Sie tun, Herr Borovny?« Borovny strich mit seiner Pranke über den Hosenstoff, der seinen Stumpf bedeckte, und stöhnte leise auf.
»Es tut weh. Seit der Monsterwelle tut es wieder weh.«
Johnny stand auf, runzelte nachdenklich die Stirn und bat Borovny, die Hose auszuziehen. Währenddessen streifte er sich Einweghandschuhe über und betastete vorsichtig das narbige Gewebe.
»Tut es hier weh?«
Borovny schüttelte den Kopf. »Und hier?« Johnny drückte etwas fester und unwillkürlich zuckte Borovny zusammen. Johnnys Vermutung war bestätigt. Zur Sicherheit aber fragte er, »Ist es ein eher stechender Schmerz oder ein Pulsieren?« Borovny stöhnte leise. »Pulsierend also«, murmelte Johnny und ließ sich auf der frisch bezogenen Liege nieder. »Vermutlich sind über einen Riss in der Narbe Keime in die verheilte Wunde eingedrungen und es hat sich eine Entzündung gebildet. Seit der Monsterwelle haben Sie diese Schmerzen schon.« Borovny nickte. »Warum sind Sie denn nicht schon viel früher gekommen? Naja, was soll's. Ich gebe Ihnen jetzt ein Antibiotikum mit. Davon nehmen Sie bitte täglich 3 Tabletten und fangen am besten gleich damit an.« Er massierte nachdenklich sein Ohrläppchen. »Wenn es davon nicht besser wird, müssen wir uns etwas anderes überlegen. Aber davon gehe ich eigentlich nicht aus.« Lorna reichte Johnny eine Medikamentenschachtel, die dieser mit einem aufmunternden Lächeln an Borovny weitergab. Borovny erhob sich, zog sich wieder an und legte Rosina die Hand auf die Schulter.
»Danke, Doktor.«
Er nickte Lorna zu und ging mit Rosina zur Tür. Dort stieß er mit Crescentia Rausch zusammen.
»Herr Borovny, Sie beim Arzt? Da muss aber einiges vorgefallen sein«,
stichelte sie, bevor ihre Miene zu Besorgnis wechselte. »Oder ist etwas mit meiner kleinen Rosina?« Sie nahm das Gesicht des Mädchens in beide Hände.
»Nein, Frau Rausch, es ist alles in bester Ordnung«, unterbrach Johnny sie und fragte, als Borovny und Rosina die Station verlassen hatten, »was fehlt Ihnen denn?«
Crescentia Rausch nahm auf einem Stuhl Platz und machte ein bekümmertes Gesicht.
»Ah, ich bin ein wenig in Sorge, Herr Doktor, dass mit meinem Verstand etwas nicht stimmt.«
»Mit Ihrem Verstand? Können Sie das ein wenig präzisieren?«
»Seit ein paar Tagen macht mir mein Gedächtnis immer häufiger einen Strich durch die Rechnung.«
»Ihr Gedächtnis?« Johnnys Interesse an dem Fall war aus dem Stand geweckt. »Wie darf ich mir das vorstellen?«
»Naja, zum Beispiel ist es inzwischen mehrfach vorgekommen, dass ich ein halbes Dutzend Zutaten penibel abgewogen und zerkleinert habe und anschließend nicht mehr wusste, was ich damit kochen wollte. Es war wie weggeblasen. Oder noch schlimmer, ich habe meiner kleinen Rosine eine große Tasse Schokolade gekocht und danach sofort noch eine, weil ich schon im selben Moment vergessen hatte, dass sie ja gerade eine bekommen hat. Und so weiter und so weiter. Das ist doch nicht normal, Herr Doktor.«
Johnny kniff sich erneut ins rechte Ohr. Sein Blick streifte Lorna, die, als sei sie nicht mehr als eine Angestellte, die Symptome der Köchin protokollierte. Die Analogie im Befinden beider Frauen war ihm nicht entgangen.
»Hm, Frau Rausch«, brummte er, »da haben Sie vermutlich recht. Normal ist das nicht.«
Schrill hing das Surren des Akkuschraubers über dem Achterdeck. Selbst aus einiger Entfernung war Professor Stuyvesant und Professor Vierlinger die Wut über das, was der Kapitän ihnen abverlangte, anzusehen. Der Abend dämmerte bereits, als sie die letzten Bauteile des mühsam errichteten Sonars auseinandernahmen und in kindlichem Zorn über die Reling warfen.
»Die stecken doch alle unter einer Decke, und für ernsthafte Forschungsarbeit fehlt diesen Barbaren ohnehin jeglicher Sinn«,
schimpfte Stuyvesant.
»Dass ein Erfolg unserer Mission, aber auch dieses Schiffes, geadelt hätte, daran...«
Der Rest seiner Worte ging im Heulen des Akkuschraubers unter. Vierlinger stand derweil an die Bordwand gelehnt und beobachtete seinen Kollegen traurig bei dessen Tun. Als die Maschine für einen Moment schwieg, sagte er,
»Sie werden doch jetzt nicht einfach die Flinte ins Korn werfen, Stuyvesant. Was ist denn aus Ihrem preußischen Ehrgeiz geworden?«
Stuyvesant sah verwundert auf.
»Sie wollen damit doch nicht etwa andeuten, dass Sie vorhaben, mit Ihrem fränkischen Dickschädel weiterhin gegen wissenschaftliche Wände anzurennen?« »Sehen Sie es doch einfach ein, unser Vorhaben ist gescheitert.«
Resigniert ließ er sich neben Vierlinge auf den Boden sinken, zog die Beine an und sah melancholisch in den Abendhimmel. Dort funkelten bereits die ersten Sterne.
»Vielleicht wird dereinst die Nachwelt vollbringen, was uns zeitlebens verwehrt geblieben«,
seufzte er pathetisch. Vierlinger zog spöttisch die Augenbraue nach oben.
»Ah, so ein Blödsinn. Wir machen natürlich weiter. Nicht hier und nicht jetzt, aber mit Sicherheit bald.«
Flüsternd fuhr er fort. »Doch dazu müssen wir erst einmal von diesem grauenhaften Kahn runter.« Er zwinkerte verschwörerisch. Stuyvesant sah ihn überrascht an.
»Sie meinen...«
»Exakt«, raunte Vierlinger. »Beim nächsten Landgang setzen wir uns von hier ab.«
Als Johnny eine halbe Stunde später das Achterdeck betrat, war von den beiden Männern nichts mehr zu sehen. Tief in Gedanken trottete er zur Reling. Es war eine wunderschöne, sternenklare Nacht. Die See ging ruhig, und wie ein Wispern klangen die zarten Wellen zu ihm herauf. Ob der Mond über Altona in diesem Moment auch so hell schien? Dann konnte seine Mutter ihn bestimmt von ihrem Balkon aus sehen. Ob sie gerade an ihn dachte? Natürlich nicht. In Hamburg war es jetzt um die Mittagszeit, und seine Mutter war bestimmt auf Arbeit und hatte keine Zeit für Tagträumereien. Wie er sie vermisste. Er vermisste sie fürchterlich. Warum hatte er damals nicht eingelenkt und war zu Hause geblieben? Er hatte doch gesehen, welche Angst sie um ihn hatte, wie sie ihn weinend anflehte zu bleiben, nicht zur See zu gehen wie sein Vater. Tränen schossen ihm in die Augen. Er erinnerte sich, wie seine Mutter ihn getröstet hatte vor vielen Jahren bei seinem ersten Liebeskummer. 14 war er damals gewesen. »Weißt du, Johnny«, hatte sie zu ihm gesagt und ihm dabei die dichten Locken gekrault, »andere Eltern haben auch hübsche Töchter.« Es war ein Spruch wie aus Großmutters Poesiealbum, doch danach hatte er sich tatsächlich besser gefühlt und die Worte nie mehr vergessen. Seine Mutter hatte recht behalten. Viele hübsche Töchter waren danach des Weges gekommen, und der schönsten von allen hatte er schließlich einen Antrag gemacht. Mit ihr, da war er sich sicher, wollte er den Rest seines Lebens verbringen. Miriam. Als ein knappes Jahr später die Polizei an seiner Tür klingelte
und ihm mit sachlicher Anteilnahme eröffnete, dass Miriam, die Frau, mit der er alt zu werden gedachte, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war, war auch ein Teil von ihm gestorben. Andere Eltern haben auch hübsche Töchter. Und dann war er Lorna begegnet, die mit ihrem leichten Wesen und ihrer unaufdringlichen Fürsorglichkeit das Eis um seine Seele zum Schmelzen gebracht hatte. War er bloß lamoyant oder wollte das Leben ihn mehr auf die Probe stellen als andere? Wieder sah er hinauf zum Himmel, betrachtete den Mond, der mit kreisrundem Gesicht zurückblickte. »Ich verspreche dir, Mama, ich komme heil nach Hamburg zurück. Ich werde meine alte Klinikverwaltung bitten, mich wieder einzustellen, und alles wird gut.« Andere Eltern haben auch hübsche Töchter. Er rieb sich mit den Fingern den feuchten Schleier von den Augen. Das Telefon, das er beim Gehen noch schnell in die Jackentasche geschoben hatte, vibrierte. Eine E-Mail. »Mein lieber Johnny Elm, ich sitze gerade im Bereitschaftsraum von Bau A. Noch ist alles ruhig, so dass ich die letzte Stunde über Zeit hatte, ein paar einschlägige Bücher zu wälzen. Der Gedächtnisschwund ist thematisch ein weites Feld und seine Ursachen und Symptome so vielfältig wie das Wesen der Menschen, die ihn erleiden. Noch ist es mir leider nicht gelungen, zu für Sie befriedigenden Ergebnissen zu kommen. Da Sie mich jedoch kennen, mein lieber Elm, werden Sie ahnen, dass ich selbstverständlich erst Ruhe gebe, wenn ich der Sache auf den Grund gegangen bin. Soeben kommt Kollege Storm. Wir haben eine Beckenfraktur. Ich muss los. Geben Sie auf sich Acht. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Herzlichst, Block.« Johnny schob das Smartphone zurück in die Jackentasche. Eine weitere Welle der Verlorenheit brandete über ihn hinweg. Er drehte dem Meer den Rücken zu und lehnte sich gegen die Bordwand. Sein Blick wanderte den Mast hinauf. Täuschte er sich oder glomm um seine Spitze tatsächlich ein grüner Schimmer? Nein, er irrte sich nicht. Das phosphoreszierende Leuchten breitete sich langsam aus. Er rieb sich die Augen, doch auch jetzt war es noch immer da. Als gebürtiger Hamburger kannte er natürlich die Geschichten der Seeleute, in denen sie sich über derartige Phänomene austauschten. Er hatte von Elmsfeuern gehört. Nun sah er mit eigenen Augen, dass es sich dabei nicht um Seemannsgarn handelte. Während er fasziniert die Erscheinung am Mastbaum beobachtete und sich fragte, was wohl der Auslöser dafür sei, vernahm er hinter sich von See her ein flirrendes Summen. Eine böse Ahnung stieg in ihm auf. Das Geräusch hatte er schon einmal gehört. Vorsichtig drehte er sich um. Seine Ahnung trug nicht. Wie damals, als Rosina vor den Orkney-Inseln ins Meer gegangen war, begann die See in diesem Moment aus tiefster Tiefe heraufzuleuchten. Ein grünes Glühen, ähnlich dem, das um den Mast züngelte, ergriff, so wirkte es, den gesamten Ozean. Die bis dahin glatte Wasseroberfläche kräuselte sich, als streiche eine warme Brise über eine ungemähte Sommerwiese. Das Summen nahm zu. Johnny spürte, wie ein Ausläufer dieser Brise sein Gesicht erreichte. Doch es war nicht der Duft von Blumen und sonnenverbranntem Gras, der ihm entgegenschlug, sondern ein ekelerregender Brodem aus Fäulnis, Dunkelheit und Angst. Am verstörendsten aber war, dass diese Angst ihn nicht lähmte. Jede Sekunde, die wie eine Ewigkeit verstrich, erlebte er bei klarem Verstand. Ihm war sogar, als seien seine Empfindungen weit über das natürliche Maß hinaus geschärft. Über das glühende Wasser hinweg sah er in die Unendlichkeit. Die Erdkrümmung war mit einem Mal aufgehoben. Die Horizontlinie hatte sich aufgelöst und er erkannte, wie sich dem Schiff ein Heer aus dunklen Schatten näherte. Je näher die Schatten rückten, desto mehr schien sich ihr Tempo zu verringern, bis sie schließlich ganz zum Stehen kamen. Sie waren nun so nah, dass er erkennen konnte, wie sie menschliche Umrisse annahmen. Allerdings waren weder Gesichter noch geschlechtsspezifische Merkmale auszumachen. Ein Wesen glich dem anderen auf verstörende Weise. Der Geruch von Verwesung, der ihnen entströmte, nahm ihm den Atem. Die Beine der Kreaturen trabten über das Wasser, ihr Abstand zum Schiff verringerte sich dadurch jedoch nicht. Es war, als habe jemand einen Schutzring um die Elmsfeuer gezogen, der diese Wesen am Eindringen hinderte. Das quälende Summen war inzwischen zu einem Rauschen geworden. Die vormals leichte Brise hatte sich in einen böigen Wind verwandelt, der sich an Johnnys Brust brach. Seine Jacke flatterte wie ein zerfetztes Segel im Sturm. Doch er hielt stand. Starr waren seine Augen auf die Wand aus Schatten gerichtet. Es hatte den Anschein, als warteten sie darauf, zum Angriff überzugehen. Zäh verstrichen die Minuten, doch nichts geschah. Kein Kriegshorn wurde geblasen, kein Mordgeschrei erhob sich. Was er hörte, war ein verhalten anschwellendes Wispern, das sich allmählich gegen das Tosen durchsetzte. Ein Chor aus Millionen Stimmen, unzähligen Zungen, deren Laute er nicht verstand, die aber ohne jeden Zweifel zu ihm sprachen, die von niemand anderem gehört werden wollten als von ihm. Sie schmeichelten ihm, umgarnten ihn, erregten und beschwichtigten ihn, bis ein Gefühl unbezähmbarer Sehnsucht in ihm aufstieg, ihrem Werben nachzugeben und einer von ihnen zu werden. Schon war er dabei, einen Fuß auf die Brüstung zu setzen, bereit, ihnen das letzte Stück des Weges entgegenzulaufen. Seine linke Hand griff haltesuchend um die Reling, während er sich daran machte, den anderen Fuß nachzuziehen. »Ja«, dachte er, »ja, ich habe euch verstanden, gleich bin ich bei euch.« Dann war es soweit. In gekrümmter Haltung kauerte er auf der Brüstung und mühte sich, das Gleichgewicht zu halten. Als er es gefunden hatte, richtete er sich vollständig auf, stand auf dem schmalen Grat aus windgebeiztem Holz, der Sturm machte ihm nichts mehr aus, und richtete sich zum Sprung.
So, das war's erst einmal. Nächsten Sonntag hört ihr die Fortsetzung von Elms Feuer. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf. Shh.